Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Travelisto.
Ja, die Kinder sind in der Schule und so haben Jenny und ich jetzt mal Zeit, uns an Costa Rica und unsere Reise dorthin zu erinnern und ein bisschen was zu erzählen. Wir wollen in dieser Folge ja unsere Route beschreiben. Wir haben nämlich eine Rundreise gemacht und so ein bisschen ein paar praktische Tipps geben, wie das mit dem Transport abgelaufen ist, was es da zu essen gibt, was man so alles erleben kann, was man aktiv unternehmen kann und wie so die Kosten sind. Und ja, darüber berichten wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei.
Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
Zuerst einmal wollen wir uns bedanken, denn unser Podcast ist jetzt hier bereits in die fünfte Runde gegangen und wurde bisher sehr gut angenommen. Wir haben tolles Feedback bekommen und darüber freuen wir uns natürlich sehr und ja, vielen Dank dafür.
Danke.
Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr weiterhin den Podcast teilt, abonniert oder auch mal bewertet auf iTunes oder Apple Podcast und unserem Blog auch folgt und auf Instagram und Facebook, da könnt ihr ja auch immer unsere Reisen verfolgen und die Bebilderung quasi sehen.
In Costa Rica waren wir in unseren Sommerferien 2018. Unsere Jungs waren da 9 und der Matto 5, knapp 6, das war das Jahr, in dem er in die Schule gekommen ist. Und ja, vielleicht starten wir erstmal so, wie sind wir überhaupt drauf gekommen, nach Costa Rica zu fahren? Wir haben mit den Kindern gemeinsam überlegt, was können wir mal machen in den Sommerferien und was ist euch besonders wichtig, was interessiert euch? Und da war ein sehr großes Thema Tiere, Strände,
und Strand, genau.
Tiere und Strand. Und wir haben so ein bisschen rausgehört, irgendwas Exotisches, ne?
Ja, es
irgendwas
sollte warm sein.
Weil warm sollte es auch sein, genau.
Genau.
Und ja, irgendwie sind wir dann auf Costa Rica gekommen. Ne?
Ja, da gibt es ja oft so das eine, das andere. Man überlegt, man guckt mal so auf der Weltkarte, was es so für Möglichkeiten gibt. Und wir hatten wieder das Gefühl, es könnte auch wieder mal etwas weiter weggehen. Ne? Wir mischen das ja immer. Und es muss ja jetzt nicht jedes Jahr eine Fernreise sein. Aber da war es wieder an der Zeit. Und da haben wir irgendwie ein gutes Gefühl gehabt. Ne?
Und genau, dann haben wir überlegt, ne, wo kann man auch gut mit Kindern hinfahren? Wo ist es sicher? Wo bietet sich auch an, eine Rundreise zu machen als Selbstfahrer? Ne? Das war uns auch wichtig.
Ja.
Und ja, über Costa Rica hatten wir schon viele schöne Dinge gehört und dann haben wir das in Angriff genommen.
Genau, wir sind geflogen über Madrid mit Iberia. Das also kein Direktflug und dann direkt nach San José. Es hat, ja, ich glaube, 12, 14 Stunden gedauert insgesamt.
Ja, der Hinflug war ja noch relativ kurz.
Ja,
ne?
Ja.
Der Rückflug war insgesamt, ich glaube, 32 Stunden lang. Ne? Da hatten wir noch einen weiteren Zwischenstopp.
Der ging über Panama, aber war es 32
ja.
Stunden?
Ja.
Das kam uns gar nicht so vor. Also es hat tatsächlich gut geklappt. Das klingt jetzt ja wieder totaler Horror, war es aber gar nicht.
Ja, uns haben auch viele Leute für komplett bescheuert gehalten, als wir das erzählt haben. Aber wir haben dadurch, ich glaube, 600 Euro gespart.
Ja. Und ich weiß, wir hatten dann irgendwie 4 Stunden Aufenthalt in Madrid.
Nee, 8 oder so. Oder
6.
Na, 6 aber auf jeden Fall.
Auf jeden Fall konnten wir da das FC-Spiel gucken.
Ja, richtig.
Vom 1. FC Köln haben wir da am Flughafen geguckt. Von daher, das hat uns die Zeit ein wenig ich glaube, die haben gewonnen, versüßt.
Es ging. Also es klingt schlimm, aber also zwischendurch haben wir auch mal überlegt, ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat, da die ein paar hundert Euro zu sparen, aber irgendwie war es gar nicht so schlimm. Ne? Madrid kann man ganz gut rumhängen an dem Flughafen, die 6 Stunden ganz gut verbringen, haben wir da lecker was gegessen und ja, ging.
Ja, das Gezwitscher im Hintergrund, das ist jetzt nicht, weil wir unbedingt hier so ein bisschen Dschungelatmosphäre schaffen wollen, obwohl es jetzt gerade ganz gut passt. Das sind unsere neuen Mitbewohner, die hier an Weihnachten eingezogen sind, 2 Wellensittiche und die wollen auch hier am Podcast teilhaben. Und sind gerade zu dieser Uhrzeit besonders aktiv und freuen sich auch sehr des Lebens.
Ja, passt doch gut.
Ja, wir sind zum einzigen oder internationalen Flughafen oder dem großen internationalen Flughafen nach San José, der Hauptstadt Costa Ricas, geflogen. Und ich erinnere mich noch dran, wie das Flugzeug langsam runterging und man eigentlich nur grün sah. Mhm. Grün und Wolken. Und und man dachte, wow, was für ein sattes Grün. Und dann sind wir da gelandet und es hat geregnet, weil der Sommer auch die Regenzeit ist. Aber wie wir vielleicht auch gleich noch erzählen können, es ist gar nicht so wild, weil es einmal am Tag regnet und dann weiß man auch Bescheid, es gießt jetzt hier eine halbe Stunde, aber es ist warm und danach ist auch wieder gut.
Mhm. Und es hat den Vorteil, dass es dadurch genau total grün ist, auch nicht unbedingt die Hauptreisezeit. Also ja. Zu anderen Zeiten ist es deutlich voller. Wir haben trotzdem die Regenzeit ausgewählt, weil das die einzige Möglichkeit ist, mit schulpflichtigen Kindern mehr als 2 Wochen zu fahren. Und das war toll. Also wir haben auch dort gehört, dass es in der Trockenzeit oft sehr trocken ist und sehr staubig und haben dann gedacht, ja, eigentlich alles richtig gemacht in den Sommerferien in der Regenzeit zu fahren.
Genau, weil ich glaube, die Amerikaner, die haben es ja nicht so weit. Da ist die Hauptsaison im Winter und Ostern und da muss richtig voll sein und dann gehen die Preise auch nochmal höher. Von daher war es eine gute Sache, da im Sommer hinzufahren.
Ja.
Am Flughafen wurden wir dann von einem Fahrer abgeholt, denn wir haben uns entschieden, nicht die Hauptstadt anzugucken, sondern direkt einzusteigen in die Natur und in das Land. Und wir sind dann ungefähr 1,5 Stunden mit dem Transfer gefahren zum Arenal nach La Fortuna. Der Arenal ist eigentlich so der bekannteste Vulkan Costa Ricas, ne?
Und der zweitsymmetrischste der Welt nach dem Fuji.
Genau, der hat nämlich so eine konische Form und sieht eigentlich fast perfekt aus.
Aber man sieht ihn meistens nicht. Das ist auch so eine kleine Parallele zum Fuji, ne? Ja. Selten so klar, dass man ihn komplett in seiner schönsten Form sieht. Uns ist das tatsächlich passiert. Allerdings waren wir so fasziniert von dem Anblick, dass wir vergessen haben, Fotos zu machen.
Ja, wir haben gedacht, komm, das war der erste Morgen. Wir waren gerade beim Frühstück und sahen plötzlich diesen wunderschönen Berg und haben ihn erstmal genossen, dachten, ach, das Foto können wir auch später machen. Pustekuchen. Danach sahen wir ihn nur noch wolkenverhangen und ja, gar nicht mehr. Ja gut, so kann es kommen.
Dafür haben wir ihn dann auf Pferden erkundet.
Genau.
Das war unser allererster Tag mit riesigen Ponchos. Hatten wir 3 Pferde. Der Matto hat sich nicht getraut. Unser 5-Jähriger damals, der ist mit mir mitgeritten. Und da haben wir eine Tour gemacht. Das war total schön, ne? Sind wir am Arenal geritten und haben uns da die Landschaft angeguckt und ab und zu auch mal so einen kleinen Blick auf den Arenal erhascht.
Ja, genau. Man hatte dann einen tollen Ausblick, aber auch auf das Umland. Und wir sind jetzt nicht so die Reiter, aber ich fand es tatsächlich irgendwie ganz nett und urig und irgendwie auch passend, mit dem Pferd da mal an den Hängen entlang zu reiten. Ne? Und konnten da Tukane beobachten und der Kollege, der uns da begleitet hat, ne, war so ein Guide, der hatte auch irgendwie ein paar gute Informationen und das war eine ganz gute Einstimmung.
Ja, das war total schön. Kletschnass sind wir geworden, also wirklich komplett durchgenässt, aber wie gesagt, irgendwie ist das nicht schlimm, das gehört dazu und irgendwie, ja, die Einstellung der sogenannten Ticos, also der Costa Ricaner, ist auch, ja, das ist halt so, dann regnet es mal, da wird man mal nass und danach wird man wieder trocken.
Ja, das Leben muss halt weitergehen. Man kann jetzt nicht einfach jeden Tag irgendwie das Alltagsleben stoppen, nur weil es mal heftig regnet. Aber wir hatten ja die Ponchos dabei, also wir sind losgeritten, da war es trocken und irgendwann, als wir unterwegs waren, fing es an zu regnen, dann haben wir uns halt die Ponchos übergezogen und die sind tatsächlich total praktisch, weil die so lang sind und die bedecken dich halt komplett bis zu den Knöcheln, auch wenn du auf dem Pferd sitzt und dann wirst du einfach nicht nass. Also ich meine, klar, das Gesicht ein bisschen und als Brillenträger ist es ein bisschen nervig, da könntest du dir Scheibenwischer wünschen, weil du alle 2 Sekunden die Brille sauber machen musst. Aber gut, alles halb so wild. An dem Vormittag sind wir schon mal, waren wir schon unterwegs, das war am Nachmittag die Pferdetour. Vormittags sind wir in den Nationalpark Arenal gegangen. Da gibt es verschiedene Wanderwege. Das ist wirklich ganz schön. Da gibt es einen Wanderweg, der über die getrockneten Lavaströme führt. Ich glaube, einer der letzten Ausbrüche war 1992 und diese Lavaströme sind mittlerweile ja getrocknet und da kann man halt wunderbar langlaufen. Das ist der La Colada Trail, der dauert so ungefähr oder ist 4 Kilometer lang. Und da kann man so wirklich durch eine atemberaubende Landschaft wandern und hat einen tollen Blick, wenn er denn frei ist, auf den Arenal und den daneben liegenden Arenal Stausee. Ja, weil die haben kamen irgendwann auf die glorreiche Idee, einen Stausee direkt neben einem noch aktiven Vulkan zu bauen. Bisher ist noch gut gegangen, ist vielleicht ein bisschen riskant, aber gut, da ist es halt eben dieser See daneben und da hat man auch einen schönen Blick drauf.
Ja, Und der Wanderweg war wirklich toll, ne? Also diese getrocknete Lava. Ich glaube, das meiste war von dem letzten Riesenausbruch. Der ist noch ein bisschen weiter zurück, gut 50 Jahre. Das war 1968.
Ja.
Und das hat auch die Kinder total fasziniert, ne? Da über diese Lava zu wandern. Das war einfach eine ganz außergewöhnliche Vegetation, ne? Und dann den Berg im Hintergrund zu sehen, den Vulkan. Das war echt toll.
Genau. Wir hatten eine kleine Ferienwohnung etwas außerhalb von La Fortuna. La Fortuna ist eigentlich ein ganz kleiner Ort, der aber durch seine Lage in der Nähe der Hauptstadt und direkt am Arenal so ein kleines touristisches Zentrum geworden ist. Da haben eigentlich fast alle Reisefirmen haben da so ihre Büros und das ist oft so der erste Ausgangspunkt für eine Reise. Und der Ort ist eigentlich ganz beschaulich. Da gibt's natürlich so eine touristische Infrastruktur, ein paar Bars, Restaurants, aber ist überhaupt nicht überlaufen. Also vor allem auch gar nicht ist in der Zeit, in der wir da waren. Aber wir waren da halt kaum. Wir sind da mal durchgefahren, haben da ein bisschen was eingekauft im Supermarkt.
Ja, und was es da vor allem gibt oder wofür der Ort auch berühmt sind die heißen Quellen, die es da gibt. Und die haben wir auch einmal getestet. Die Ecothermales hießen die. Das sind so mitten in der Natur heiße Quellen, die ja zum ordentlichen Preis, da sind wir fast hinten übergekippt, als wir den Preis erfahren haben, haben aber dann gedacht, komm, wir machen das, wir sind nur einmal hier. Und das hat sich auch wirklich gelohnt, mitten in der Natur in heißen Quellen zu liegen und auf den Bäumen die Echsen zu beobachten und die Basilisken, die übers Wasser laufen. Das war schon echt toll.
Ja, da gibt's, wenn man so die Straße von La Fortuna Richtung Arenal fährt, da gibt's halt überall diese Thermalbäder und verschiedene Anbieter, ne? Weil halt eben durch das vulkanische Wasser, das halt irgendwie so ja, besonders auch heilsam sein soll und uns wurden eben diese Ecothermals empfohlen und ja, das ist halt einfach super, es sind so verschiedene Becken in Abstufungen und mitten im Dschungel, du liegst da in so einer heißen Quelle und einen Meter von dir entfernt fängt der Dschungel an und da läuft gerade so ein Basilisk oder so ein dicker Leguan klettert da am Baum herum, ne? Und wir haben auch gedacht, auch die Kinder, für die ist das nicht so spannend, aber die haben auch Spaß gehabt. Die sind halt immer für die verschiedenen Becken gegangen, die haben halt verschiedene Temperaturen. Und das Gute ist, dass die Leute oder die Gäste werden halt immer in zwei Schichten reingelassen. Also es gibt halt immer eine feste Anzahl an Menschen, die vormittags und nachmittags reinkommen können, sodass es auch nicht überlaufen ist. Und
so waren wir total leer. Ja. Wir hatten das fast für uns alleine. Ne?
Und da konnte man wirklich sich so ein bisschen entspannen. Die Jungs konnten auch mal einen Sprung ins Wasser machen und mal ein bisschen rumtoben. Es war jetzt auch nicht so wie in Japan im Onsen, wo man absolut still sein muss und keinen Laut von sich geben sollte. Da war es relativ entspannt. Und wie gesagt, eine total tolle Atmosphäre, wenn du in dem Wasser sitzt und die Bäume da in die Luft
ragen. Das war
schon
einmalig.
Und es total grün ist. Ne?
Haben sich die 140 Dollar oder was wir da gezahlt haben, echt gelohnt. Ne?
Ja, das darf man nicht sagen. Das Thema Preise ist ja auch sowas, so ein Thema in Costa Rica. Und wir haben dann gesagt, komm, wir sind einmal hier, dann müssen wir uns auch mal diese heißen Quellen gönnen. Das haben wir uns dann aber öfters auch gesagt. Aber das ist tatsächlich so, das ist ein Muss und das hat sich auch wirklich gelohnt.
Zur Kinderfreundlichkeit wollte ich gerade nochmal sagen, weil du das gerade erwähnt hast, das fanden wir in Costa Rica wirklich außergewöhnlich. Ne? Also die Kinder waren überall willkommen, jeder nennt sie Amigo und das war auch wirklich so gemeint. Ne? Also wirklich ein sehr kinderfreundlicher, freundschaftlicher Umgang. Und wir hatten überall den Eindruck, dass Kinder willkommen sind. Ne? Also
ja,
es war echt toll. Es war wirklich schön.
In La Fortuna haben wir uns noch den Wasserfall geguckt, den Catarata. Mhm. Das ist ein bekannter Wasserfall, der am Rio Fortuna liegt. Da stürzt das Wasser so 30, 40 Meter herunter. Da sind wir nochmal hingefahren. Haben auch mal schlappe 54 Dollar Eintritt bezahlt, um mal diesen Wasserfall anzugucken, der natürlich schön war, aber wir waren auch erstmal etwas überrascht, ob des Preises. Ist natürlich dann immer so, also Costa Rica hat sich halt dem Ökotourismus verschrien und alles ist halt perfekt organisiert, sind tolle Wege dahin, es ist alles bestens ausgebaut. Mit den Eintrittspreisen werden auch oft soziale Einrichtungen unterstützt.
Mhm.
Also das ganze Grundkonzept ist schon mal halt eigentlich prinzipiell gut. Einheimische müssen deutlich weniger zahlen.
Ja, ist ja auch okay so. Ne?
Ist auch okay, aber trotzdem ist halt für eine vierköpfige Familie so ein Eintrittspreis von 54 Dollar, um sich mal für eine halbe Stunde Wasserfall anzugucken, finde ich auch schon sehr happig und ich glaube, man könnte da auch ein bisschen günstiger sein. Aber so ist halt eben das Preisniveau in dem Land. Das muss man halt auch irgendwie ja mit einkalkulieren, das Beste draus machen. Man kann aber auch hier und da immer wieder kleine Tricks finden, um ein bisschen Geld zu sparen. Mhm. Und darüber berichten wir auch noch. Ne? Können wir gleich nochmal erzählen, wenn wir zum Beispiel beim Thema Essen sind. Ne? Mhm. Ja, so haben wir in La Fortuna und am Arenal haben wir die ersten Tage verbracht und sind dann weitergefahren nach Monteverde. Monteverde ist eine Region in den Bergen, auch im Inland, die bekannt ist für ihre Nebelwälder. Und Luftlinie ist das gar nicht so weit weg, Monteverde vom Arenal, aber in der Tat muss man da so ein bisschen rumeiern und rumgurken. Und wir haben tatsächlich den schnellsten Weg gewählt, und zwar mit dem Boot erstmal über den Arenal-Stausee auf die andere Seite. Und dann wurden wir da von einem Fahrer abgeholt, der uns dann über einige Pisten nach Santa Elena gebracht hat. Das ist so der Ort. Und da sind wir dann abgestiegen in einem kleinen Hotel. Das Hotel war so ein bisschen außerhalb des Orts. Das hatte den Nachteil, dass wir gar nicht so in den Ort gehen konnten, um mal ein bisschen einzukaufen. Vorteil war aber, dass das Hotel direkt an dem Reservat Monteverde war. Also das war, da mussten wir zu Fuß, konnten wir da hingehen, das waren ein paar Minuten. Ja. Das Reserva Biologica Bosque Nuboso de Monteverde. Mhm. Also der Nebelwald.
Und das Hotel war, das hatte auch noch einen anderen Vorteil, das hatte nämlich ein Schwimmbad. Ne? Da ein Schwimmbad mit so einem kleinen Pool, kleinen Blubberpool, und das war natürlich super für die Kinder. Ne? Da konnten die, wenn es mal geregnet hat, das war sogar überdacht, zwar draußen, aber überdacht. Da haben wir Zeit verbracht und man konnte eben ja in den Nebelwald zu Fuß laufen. Das war super.
Genau. Und das ist so typisch, also in tropischen Gebieten, in so hohen Lagen, dass da halt eben Wolken und Nebel entsteht, und das hängt quasi so über dieser Region. Und es gibt dann so eine ganz spannende und tolle Atmosphäre, wenn man da durch diesen Dschungel rennt, und das ist überall so ein bisschen neblig und Wolken verhangen. Ja, und da gibt's so natürlich mystisch, dann auch,
war echt toll.
Und tolle Wanderwege, da sind wir halt wirklich schön da spaziert, haben auch irgendwo so ein bisschen den Rundweg verpasst, haben dann so mehrere Rundwege unfreiwillig kombiniert, aber es ist völlig egal, die Kinder haben auch super mitgemacht, weil es einfach spannend ist, da lang zu gehen. Da gibt's dann hier und da mal eine Hängebrücke, über die man gehen kann, die das Ganze noch so ein bisschen bisschen peppiger macht, die Aktion. Ja, das war halt das Reservat.
Ja, im Nebelwald selbst waren die Jungs so ein bisschen enttäuscht, weil sie sich erhofft hatten, da ein paar mehr Tiere zu sehen. Die haben wir da nicht gesehen, aber zum ersten Mal in so einer kleinen Station Kolibris. Und das war wirklich toll, ne? Also die sind ja total niedlich und setzen sich auf deine Finger, um da aus irgendwelchen Gerätschaften, die da hingen, Zuckerwasser zu trinken, und sind sehr zutraulich. Und beim Hotel liefen auch so ein paar Nasenbären rum, ne? Da haben wir die zum ersten Mal gesehen.
Und Gürteltiere. Ja, das waren auch witzige Tiere, die da die ganze Zeit mit der Nase im Boden rumgestochert haben und waren da ganz busy im Gebüsch. Wir haben dann noch einen Ausflug gemacht in den Selvatura Park.
Ja,
das ist so ein privates Schutzgebiet, und den fand ich persönlich sogar noch einen Tacken besser als das Reservat Monteverde, weil da gab es auch am Anfang eine Kolibri-Station, ja, sind halt so wie so Vogeltränken halt eben, wie du gesagt hast, mit Zuckerwasser gefüllt, und da wimmelte es von Kolibris, und es ist total irre, wie die dann vor dir so senkrecht in der Luft stehen und so schnell flattern, so hörst du dann dieses Summen der Flügel, ne?
Ja, die
so
sind hoch einfach und auch total hübsch, ne?
Ja. Und da waren wir, glaube ich, ewig.
Ich glaube, wir haben da 50.000 Fotos gemacht.
Und dann die Jungs, wie gesagt, waren begeistert, weil die auf die Hände gesetzt haben. Wir standen da und dachten, irgendwann, komm, wir könnten vielleicht auch mal weitergehen, weil der Selvatura Park hat auch noch ein bisschen mehr zu bieten.
Ja.
Nämlich einen sehr schönen Rundweg durch den Park, durch den Dschungel, und mit insgesamt 8 Hängebrücken. Und teilweise sind die wirklich 200-300 Meter lang und gehen dann in einer atemberaubenden Höhe über den Dschungel. Manche gehen auch durch den Dschungel, so, ne, dass du quasi auf Höhe der Baumwipfel bist. Manche gehen auch da drüber, und das ist einfach total toll und spektakulär, wenn du da über diese Hängebrücken gehst und diese tolle Aussicht und diese Atmosphäre genießt.
Die kennt ihr ja bestimmt, die Bilder, ne? Das ist ja so typisch Costa Rica, und die sind wirklich genauso toll wie auf den Bildern, wenn nicht noch toller. Also das war wirklich total schön. Und auch unser jüngerer Sohn, der so ein bisschen höhenängstlich ist, der hat sich da auch gut rüber getraut. Also das ging.
Genau.
Dann gab es da ja noch diese Schmetterlingshalle, die wir noch besichtigt haben. Die war auch toll. Also eine sehr große Halle mit Schmetterlingen aller Art und Couleur. Das war ja einfach schön, da durchzulaufen. Ne? In allen möglichen Farben und sah schön aus.
Man muss aber auch sagen, dass wenn draußen Kolibris, Nasenbären und sonstiges Getier herumrennt, dass dann so die Schmetterlinge so in der Attraktivität und so,
trotzdem schön.
Ja. Wir haben uns das mal angeschaut, aber spannender fand ich jetzt die Kolibris.
Ja. Ne? Ja, die Kolibris waren wirklich einmalig.
Mhm. Auch interessant, das war noch eine Tour. Also wir haben da einiges unternommen in Monteverde, war der Besuch bei Don Juan.
Genau. Wo wir erfahren haben, dass unsere Jungs gerne Kaffee trinken.
Ja. Denn Don Juan ist es der Besitzer einer Kaffeeplantage und die kannst du mittlerweile besuchen. Die machen da Führungen und da erfährst du halt allerlei über den Anbau von Kaffee, aber auch Kakao, Zuckerrohr. Das machen, bauen die alles an und das ist eigentlich sehr nett gemacht, ne?
Wir haben bei der englischen Tour mitgemacht, in der Hoffnung, dass unsere Jungs da auch ein bisschen was verstehen. Und die war total lustig, die Tour. Derjenige, der sie durchgeführt hat, hat sich einen aus unserer Gruppe, einen jungen Israeli rausgepickt, den Juanito, und die ganze Zeit sehr lustige Scherze mit ihm gemacht. Der arme Teenager hat das alles so über sich ergehen lassen. Und dann so sind wir irgendwie schnell mit den anderen Teilnehmern in Kontakt gekommen. Das war ganz, ganz witzig, diese Führung.
Genau.
Hat Spaß gemacht.
Konnte auch vieles selber machen. Ne? Da kam zum Beispiel irgendwie Kaffee gemahlen, selber Kaffee geröstet, den aufgebrüht. Und dann waren wir ganz überrascht, dass unsere Jungs da total hinterher waren. Wir dachten eigentlich so, die durften mal einmal kurz probieren, mal dran nippen und finden es ganz eklig. Aber die fanden es irgendwie direkt sehr lecker. Und
wir haben erst überlegt, ob wir die überhaupt probieren lassen. Aber haben wir gedacht, na gut, in Costa Rica lassen ja auch ihre Kinder mal am Kaffee nippen, machen wir das auch mal. Es war auch noch nicht Abend. Und erstaunlicherweise fanden die es lecker.
Genau. Ja, dann haben wir noch Zuckerrohrsaft gepresst und den probiert. Ne? Wir haben Kakaomasse gemixt und das mal so ganz pur gegessen. Das ist noch so ein bisschen bitter. War auch irgendwie ganz nett. Und am Ende tauchte sogar der Original Don Juan auf. Also der ist ein sehr alter.
Und er war ungefähr so groß wie
sehr
Milan,
kleiner Mann,
1,40 oder so, und ganz hat sogar mit uns für ein Foto
posiert
mit den Jungs.
Das gehörte noch dazu, als Selfie mit Don Juan, der da irgendwie so eine gewisse Lokalprominenz ist in Monteverde.
Ja.
Genau.
War aber kein Fake, ne? Also war wirklich der Firmengründer,
angeblich. Haben die auch irgendwie so einen Rentner dahingestellt und gesagt,
kann auch sein. Wir haben es geglaubt.
Naja, der wirkte authentisch. Der war, glaube ich, irgendwo war auch so ein Bild von ihm an der Wand und der sah dem sehr ähnlich.
Ja,
die nächste Station führt uns dann an den Pazifik, also ans Meer, wo dann bei uns Strandurlaub angesagt war. Da hatten wir auch einen Transfer organisiert. Das ist tatsächlich ganz praktisch, weil diese buckligen Pisten so das Gebirge und das zieht dich auch so ein bisschen und da ist es ganz nett, wenn man da nicht selbst fahren muss und das haben wir eigentlich ganz gut und gerne genossen. Da sind wir nach Tamarindo gefahren. Mhm. Und Tamarindo ist quasi an der Pazifikküste relativ weit im Norden und ist ein beliebter Badeort für Amerikaner. Mhm. Und ich kam mir irgendwie so vor, als wir da ankamen, wie in so einer amerikanischen Komödie. Wenn die so die erste Kamerafahrt geht so über das Resort und wir kamen da halt an, hielten da, dann war so eine offene Rezeption, überall lief so,
wo die Leute im Wasser standen und Cocktails
tranken. Genau, und ich dachte so, wow, ne? Und also so kam einem das vor. Es war aber nicht ganz so wild, also das Hotel war wirklich schön, ne? Und der Ort Tamarindo ist halt ein Touri-Ort, aber also alles im Verhältnis total entspannt.
Ja, es war halt auch nicht Hauptreisezeit. Genau. Ne? Also wenn der voll ist im Winter, ist wahrscheinlich ganz schön trubelig. Aber so war es sehr entspannt. Ne? Und das war auch ganz nett, dass man da mal so durch den Ort laufen konnte. Da gab es eine Wäscherei, haben wir unsere Klamotten mal gewaschen. So kleine Restaurants, wo wir was gegessen haben oder mal ein Eis geholt haben. Kleine Lädchen, wo wir mal drin waren. Das war echt ganz Ich fand den Ort ganz schön.
Da gab es so einen kleinen Food Court, ne? Ja. Da haben wir ganz nett gegessen.
Ein bisschen wie in Asien, ne?
Ja, aber letztendlich ist es ja nur eine Straße, die am Strand entlang führt. Und da sind halt überall so verschiedene Hütten und da gab es so ganz viele Surfer-Shops und so. Also es war jetzt tatsächlich in Ordnung und es war auch ganz schön, ne?
Eine Surfstunde haben wir da doch auch mal gemacht, ne?
Genau, das Hotel hat einen eigenen Strandzugang und da sind halt ganz viele Ticos, die halt Surfunterricht anbieten. Und das war, ich glaube, hat 20 Euro gekostet. Dann haben wir auch nochmal eine Surfstunde genommen, um mal wieder so ein bisschen reinzukommen, weil ich das letzte Mal vor Ewigkeiten gemacht habe. Und Jenny, Mila und ich haben da mal eine Runde gedreht. Ne? Hatte hier ein Surfbrett geschnappt. Und das hat tatsächlich gut funktioniert. Also was mich überrascht hat, war, dass Milan direkt gestanden hat und die ersten Versuche wirklich da, ne, natürlich jetzt nicht mittendrin, aber am Strand, in Strandnähe ganz gut da seine Runden gedreht hat und gut auf dem Brett gestanden hat. Das hat ihm auch total Spaß gemacht. Matto hatte keine Lust, der saß dann lieber am Sandstrand und hat ein bisschen gebuddelt. Aber wir haben das dann gemacht und konnten dann auch für den Rest des Tages die Bretter behalten, was ich auch sehr nett fand. Ne?
Ich da noch nicht, war bei Matto.
Ach so, okay, ne? Und das war sehr angenehm.
Und da konnte man auch schwimmen und das war eine Ausnahme, denn unsere weitere Tour, Pazifik ist ja für extreme Strömungen und hohe Wellen bekannt. Das war in Tamarindo so ein bisschen geschützter, so dass man wirklich ins Wasser gehen konnte. Also jetzt natürlich nicht weit rausschwimmen oder so, aber dass man zumindest doch so kleinere Strecken parallel zum Strand mal ein bisschen schwimmen konnte. Ne? Das war da ziemlich ruhig, das Meer.
Ja, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe nämlich gehört, also im Norden der Bucht, Tamarindo liegt an einer großen Bucht mit einem breiten Strand und da ist eine Flussmündung. Und der Fluss, der ist so ein bisschen mangrovenartig und da soll es Krokodile geben. Und ich dachte, ach, es wäre mal cool, wenn man die Krokodile sehen könnte und ob es da irgendwelche Touren gibt. Und hatte dann mal irgendwie gegoogelt, Tamarindo Crocodile. Ja, und da, wenn du dann gerade schwimmen gehen willst, dann tauchen da bei YouTube oder werden dir bei Google so Bilder und Videos angezeigt, wie so die Krokodile auch gerne mal.
Irgendwann hatte ich mal eins verirrt.
Aus dieser Flussmündung und diese Mangroven rausverirrt hat und dann so ein bisschen am Strand lang gedümpelt ist.
Also Andi war nicht schwimmen.
Und du dann da so siehst, wie da plötzlich so in Strandnähe so die Krokodile ankommen. Nein, es ist einmal passiert, es ist vor ein paar Jahren ist das tatsächlich mal passiert, dass da ein Surfer mit einem Krokodil aneinander geraten ist, um es mal so auszudrücken. Aber wir sind ja trotzdem gesurft und geschwommen, das ist tatsächlich sehr selten und die haben auch ein Auge drauf und haben die Krokodile haben auch teilweise Sender und das ist alles irgendwie dokumentiert, gerade die großen Krokodile, ne? Mhm.
Ja. Diese Mangroventour, um die Krokodile da zu sehen, die haben wir auch tatsächlich gemacht. Hat ein bisschen gedauert, bis wir das erste Krokodil gesehen haben.
Ja.
Und auch nur ganz kurz, aber ich glaube drei oder so haben wir wirklich mal gesehen. Und nicht nur Krokodile, sondern wir haben dann auch mal eine kleine Rast gemacht und da hat uns der Bootstourführer, also es war eine private Tour, ne, nur mit uns Vieren, der hat uns da so ein bisschen in die Mangroven hineingeführt und uns da ganze Affenfamilien gezeigt, die da lebten. Ne? Das war ganz schön.
Also wenn man da eine Tour machen will, also fand ich das völlig in Ordnung. Da stehen halt an den Stränden sind halt ganz viele Leute, die halt sowas anbieten. Und es war jetzt auch irgendwie, wir hatten nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine Abzocke war. Es war ein fairer Preis. Ich glaube, wir haben sogar noch ein bisschen gehandelt. Aber es war absolut in Ordnung, dass das eigentlich ganz praktisch war, dass wir es jetzt nicht im Hotel selber buchen mussten, weil es dann nochmal dreimal so teuer war, sondern halt bei den Jungs. Und dann hatte halt eben der Kollege da seinen Freund, der das Boot hatte und dann wurde das irgendwie weitervermittelt. Und das war aber auf jeden Fall eine gute Sache und kann man also empfehlen, da einfach mal am Strand die Leute anzuquatschen oder die quatschen einen selber an. Aber auch nicht aufdringlich, ne? Das war also alles völlig in Ordnung. Ja, und sonst haben wir ein bisschen am schönen Pool gechillt. Die Jungs sind da rumgesprungen. Und der Pool ist so in so einem schönen Garten angelegt mit Palmen.
Sogar zwei Pools, ne?
Und dann, wie gesagt, mit dem direkten Zugang zum Strand. Und da rannten auch schon immer die Leguane rum.
Man liegt da so auf der Liege, guckt den Baum hoch und sieht da die Leguane klettern.
Und die sind ja nicht klein. Also es sind dann teilweise so bis zum Meter oder vielleicht sogar mit Schwanz noch länger.
Ja, auf jeden Fall.
Also das sind dann richtige Oschis. Und wir fanden es halt total super, ne? Die waren richtig nah dran, man konnte die toll beobachten, wie die da einfach so ganz entspannt da über dir in der Palme hängen.
Ja.
Und
das war auch für die Jungs toll, ne?
Pura also Vida machen wie wir.
Ja. Pura Vida, haben wir überhaupt schon gesagt, was das bedeutet? Nee, ne? Also Pura Vida ist so das Lebensmotto in Costa Rica. Alles ist Pura Vida und das bedeutet von Hallo bis Tschüss, Danke, alles gut, hat das sehr viele Bedeutungen und die Jungs haben sich das ja sehr schnell abgeguckt und bei jeder Welle im Wasser, die sie umgeschwemmt hat oder bei jedem Legohan, den sie gesehen haben, auch Pura Vida gerufen. Und das war wirklich so das entspannte Lebensmotto da, ne? Pura Vida.
Ja, wenn du einen auf der Straße getroffen hast, Pura Vida, Pura Vida. Ja. Also ganz entspannt. Übrigens, also wir sprechen ja Spanisch und da kommst du natürlich mit Spanisch ganz gut durch, aber eigentlich sind die ganzen Leute darauf getrimmt, Englisch zu sprechen. Ne?
Also eigentlich haben wir kaum Gelegenheit, ganz Spanisch zu sprechen.
Weil die sprechen alle sehr gut Englisch, also die Muttersprache ist Spanisch, aber dadurch, dass halt sehr viele Amerikaner hinkommen, der ganze Tourismus auf Englisch ausgelegt ist, sprechen die alle Englisch. Und
wollen es auch gerne sprechen.
Ja, genau. Und wenn du dann auf Spanisch anfängst zu sprechen, dann wird sehr schnell umgeschwenkt ins Englische. Es sei denn, du bist halt wirklich in so einfachen Restaurants oder so unterwegs.
Für manche Situationen hat es geholfen, ja, ne? Autoreifenwechsel, ne? Ja, oder sowas. Ne? Aber ansonsten kommt man mit Englisch überall durch.
Genau. Ja, in Tamarindo waren wir auch das erste Mal in einem Soda essen. Ne? Wenn man im Hotel essen würde, das wäre halt auch wieder relativ kostspielig gewesen. Und Sodas sind so kleine familiäre Restaurants, relativ einfach, die oft nur so ein, zwei Gerichte haben. Ne? Diese, wie hießen die mal, Casados, ne?
Casado, verheiratet.
Ja, genau.
Wir haben erst gewundert, was das bedeutet. Und dann haben wir beim Reiseführer, hatten wir das schon gelesen, das sind so Tagesgerichte, wobei die nicht wechseln, sondern so feste Gerichte. Und das ist immer so wie so ein gemischter Teller. Ne? Da sind immer Bohnen dabei, immer Reis, immer Fisch oder Fleisch und total lecker. Ein
kleiner
lecker.
Salat, ne? Ja. Und das ist dann halt, ja, für so, weiß ich nicht, so zwischen $6 und $8 haben die meistens gekostet, was dann in Costa Rica schon günstig ist. Und das sind so, ja, so Familienbetriebe, die auch so ein bisschen staatlich gefördert werden. Ja. Wie halt relativ einfache Läden, aber total lecker und auch irgendwie urig, sich da hinzusetzen, ne? Nette Atmosphäre. Und da waren wir öfters und da kannst du halt schon ein bisschen sparen, aber auch so ein bisschen in die Alltagskultur einsteigen, ne? Ja. Weil da sind dann auch, sitzen auch oft Einheimische. Und das fanden wir irgendwie ganz nett, ne?
Ja.
Da kommen wir auch immer, haben wir auch Ceviche gegessen, ne?
Das
war auch lecker. Das haben wir da, das ist so ein bisschen das Nationalgericht.
Mit rohem Fisch und gibt's auch mit Fleisch, nee.
Rohe Fisch oder Garnelen,
Garnelen,
ne?
Ja. Genau.
Und dann
so
Soße
eingelegt
und so, ne?
Und das war total lecker.
Ja, fand ich auch total lecker, ne? Sonst gab's dann auch oft so gebackene Bananen. Das war auch lecker. Es gab es auch so als wie so Kartoffeln, ne? Also statt Kartoffeln gab es dann gebackene Bananen, die auch so ein bisschen herzhaft angemacht waren. Das fand ich auch total lecker.
Ja.
Dann so Tortilla-Fladen gab es, ne?
Ja, also, überall so Batidos, ne? Leckere Getränke auf Milch- oder Wasserbasis. Die haben wir auch so als Snack oder Kleinigkeit zwischendurch uns oft geholt. Die waren auch total lecker.
Fand die Jungs auch total gut, ne? Also das sind halt einfache, aber unheimlich leckere Gerichte. Ja, passt auch irgendwie dazu, ne?
Und weil wenn man in so Hotels oder in normalen Restaurants ist, das haben wir als unheimlich teuer erlebt für nicht besonders außergewöhnliches Essen, also ganz normales Essen, ist man zu viert mal locker $100 los und hat jetzt nicht das Gefühl, oh, das war ein super besonderes Restaurant. Also da konnte man in den Sodas wirklich gut Geld sparen.
Ja, absolut, ja. Und es hieß ja immer, in Costa Rica soll es so leckeren Kaffee geben, weil der Kaffee da angebaut wird. Ich bin jetzt nicht so der super Kaffeetrinker-Gourmet, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die den besonders guten Kaffee exportieren. Und der Kaffee war so in Ordnung, aber jetzt nicht so, dass man sagt, wow, das ist total der Hammer, ne? Also ich hatte gelesen, dass irgendwie in jeder Ecke, wo eine Kaffeemaschine steht, da der perfekte Kaffee gebraut wird. Fand ich jetzt nicht
kann
so.
Kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr an den Kaffee erinnern. Wenn ich an Getränke denke, denke ich eher an diese leckeren Smoothies oder Batidos. Ja.
Ja, aber das hatte ich gelesen und war dann etwas überrascht, dass der Kaffee jetzt nicht, also die ist ja offensichtlich gar nicht aufgefallen, in Erinnerung geblieben.
Und ich trinke gerne Kaffee, also ich weiß es nicht mehr.
Weil Costa Rica ja eines, also das ist ja eines der Hauptexportmittel der Kaffee in Costa Rica. Ne? Das wird ja auch überall angebaut, gibt es ja riesige Kaffeeplantagen. Aber gut.
Ja, bei Don Juan, den Kaffee habe ich positiv in Erinnerung. Der war echt lecker.
Ja.
Da kann man übrigens auch gut Souvenirs kaufen, ne?
Ja.
Da haben wir auch Kaffee mitgebracht.
Genau.
Und so Kaffeebonbons.
So mit Schokolade überzogen,
die waren
lecker.
Auch lecker, ja.
Das war übrigens auch ein fairer Preis, muss man sagen.
Ja.
Ne? Und da konnte man ganz gut Souvenirs mitnehmen.
Ja.
War auch ganz praktisch, denn dann sind wir nämlich umgestiegen und haben unseren Transport etwas umgestellt. Wir haben nämlich da einen Mietwagen übernommen und haben von da an eine Rundreise mit dem Mietwagen weiter unternommen. Mhm. Den hatten wir dann bis zum Ende, bis nach San Jose sind wir mit dem gefahren. Und als wir dann wieder zurückgefahren sind, haben den dort am Flughafen abgegeben. Ja. Das war so eine, ja, so eine Mischung aus SUV, Geländewagen, Vierradantrieb. War uns jetzt gar nicht so bewusst, als wir den gemietet hatten.
Den brauchten wir aber auch.
Ja, war genau. Schon gut so. Weil in Tamarindo ist alles asphaltiert und alles gut, aber als wir dann weitergefahren sind, haben wir schnell gemerkt, es ist praktisch, so einen Vierradwagen zu haben. Denn wir sind dann weiter Richtung Süden gefahren. Also wir sind eigentlich die komplette Pazifikküste entlang gefahren, Richtung Süden. Wir waren jetzt, Tamarindo liegt an der Nordseite der Nicoya-Halbinsel. Und wir sind halt weitergefahren Richtung Süden, mussten dann noch mal ein bisschen durchs Landesinnere fahren, sind dann nach Samara gefahren.
Hm. Vielleicht können wir noch mal ganz grundsätzlich sagen, wir hatten erst überlegt, auch auf die Atlantikseite zu fahren. Genau. Und haben uns dann, wir hatten 3 Wochen insgesamt dagegen entschieden. Genau. Und haben dann beschlossen, das nicht zu tun, weil ja wir einfach irgendwie eine Entscheidung treffen mussten, was alles in 3 Wochen reinpasst. Und wollten auf jeden Fall ins Landesinnere, in die Berge. Und haben uns dann für die Pazifikseite entschieden.
Genau, die wir dann entlang gefahren sind.
Ja.
Ja, und Samara ist auch so eine schöne Bucht, große, breite Bucht mit schwarzem Sand.
Mhm, dunkler auf jeden Fall, ja.
Und dann Palmen gesäumt. Und der Ort an sich ist, ja, ist ein Touristenort, so ein Surferort, aber nicht so ein klassischer Touristen, also ein bisschen alternativer, so ein bisschen Hippie-mäßig, ne?
Waren
so,
und ganz klein, ne? Auch, ne?
Da gab es so einen Supermarkt und so ein paar Souvenirläden. Also eher so Hütten, also war jetzt keine, keine mehrstöckigen Häuser und war auch alles sehr chillig und purer wieder.
Mhm. Mit Hängematten, wir hatten da so einen Mini-Pool.
Ja, unser Resort, das war so ein bisschen außerhalb, da musste man so ein bisschen, konnte man am Strand von Samara selbst.
Ja, Resort klingt so schick, ne? Das war ja eher so einfache Hütten, aber total schön, ne? Konnte man draußen sitzen.
Genau.
Der Pool hatte ungefähr 4 Quadratmeter, würde ich sagen, aber die Jungs sind da reingesprungen, hatten ihren Spaß. Und direkt am Meer, ne? Direkt am Strand.
Das genau, also direkt. Toll. Also es waren 10 Meter zum Strand. Man konnte sich da Bodyboards ausleihen. Mhm. Das hat natürlich auch Spaß, wenn du da die entsprechende Brandung hast.
Ich bin da oft gelaufen am Strand. Ja. Also das war so eine relativ breite Bucht, vielleicht 2-3 Kilometer oder sogar ein bisschen breiter. Und das war echt toll da. Ne? Wir hatten den Strand ganz für uns allein. Dann überall Palmen. Da hingen auch überall Hängematten. Da konnte man wirklich perfekt rumhängen.
Ja. Das war ein Selbstversorgerladen, ne? Also wir haben dann im Supermarkt uns was zu essen gekauft, hatten in unserem kleinen Apartment oder dieser Hütte war eine Küche. Supermarkt ist aber auch sportlich gewesen. Ich weiß noch, der Reis, der hat irgendwie, weiß ich nicht, $6-7 gekostet, so ein Päckchen Reis, also so ein bisschen absurd. Und es gibt auch jetzt nicht so viel Gemüseauswahl da, ne, wenn du im Supermarkt kaufst. Also es war überraschend karg da in dem Supermarkt. Ne? Also man muss da schon so ein bisschen was improvisieren, um da was zu kochen.
Ich glaube, wir haben uns dann irgendwie Tortilla gemacht oder sowas. Ne?
Ja, genau. Ja. Ne?
Eier aber gab's. Okay, wir saßen da draußen und haben es uns gut gehen lassen. Es war echt schön, so richtig einfach nur ausspannen und Puder wieder.
Ja, besonders schön ist auch der Nachbarstrand Playa Carrillo Richtung Norden. Also ne, das ist ja Quatsch, Richtung Süden. Der nächste Strand Richtung Süden, Playa Carrillo. Das ist auch, also da haben wir so einen Sonnenuntergang erlebt, so ganz kitschig mit Palmen, weißer, breiter Sandstrand, die untergehende Sonne. Und da haben wir irgendwo gelesen, dass man da auch Krokodile sehen kann. Und zwar ist
so ein kleines Bächlein, wo eine Brücke drüber führt.
Ganz am Ende der Bucht.
Ist so ein bisschen blöd, sich da drauf zu stellen, weil da Autos fahren und der Bürgersteig ungefähr 10 Zentimeter breit ist.
Genau. Und da sind wir hingegangen, haben aber kein Krokodil gesehen und sind dann irgendwann so ein bisschen enttäuscht ins Auto gestiegen und sind dann nochmal ganz langsam über die Brücke zurückgefahren. Ja. Und dann sahen wir da so einen riesen Viech da langziehen.
Bestimmt 1,80 lang.
Ja, ja, noch, das war ein riesen Oschi. Ne? Und dann sind wir direkt wieder angehalten, wieder zur Brücke, aber dann war er schon wieder weg. Aber das ist natürlich auch ein Geheimtipp, also da kann man auch ganz kostenlos auch mal einen Blick auf Krokodile erhaschen, wenn man Glück hat, weil das ist auch so ein ganz kleiner Bach, ein bisschen mangrovenartig. Da muss man halt genau gucken, weil man kann die auch sehr schwer erkennen. Aber da sind ordentliche Viecher unterwegs. Ordentliche Viecher, apropos. Wir haben nämlich auch noch da eine Delfintour gemacht. Also es wurde uns als Delfintour verkauft. Es gab aber weitaus mehr zu sehen. Da wurden wir dann von einem Touranbieter abgeholt, waren dann mit so ein paar Leuten zusammen auf so einem Boot und sind dann raus aufs Meer gefahren. Und hatten uns schon eingestimmt, jetzt bald Delfinen zu sehen. Auf einmal brach da so bei dem Bootsführer und seinem Kollegen so eine leichte Unruhe auf. Und plötzlich tauchte neben uns ein Buckelwal auf. Mit seinem Kalb, also Mutter und Kind.
Das war echt toll.
Und das war super. Damit haben wir gar nicht gerechnet, ne? Ja.
Delfine haben wir auch gesehen.
Ja.
Aber das Walpaar war natürlich noch beeindruckender.
Ja. Und dann war es leider so, dass halt dann, als wir den Wal entdeckt haben, sofort andere Boote auch ankamen, die den Wal auch anschauen wollten. Und dann wurde es so ein bisschen busy und alle schwirrten um den Wal rum. Ich glaube, um die Wale rum. Und da es eben ein Jungtier war, hatte die Mutter, glaube ich, keine Lust, da jetzt irgendwie auf Tuchfühlung zu gehen mit den ganzen Schiffen und ist dann immer weggefahren. Und die ganzen Boote sind so ein bisschen hinterhergefahren. Fand ich das so ein bisschen grenzwertig. Ich glaube, wäre besser gewesen, wenn wir einfach irgendwo stehen geblieben wären, den Wal mit Ruhe beobachtet hätten und nicht immer hinterhergefahren wären. Aber es war trotzdem super. Man, ein Buckelwal und sein Kalb, das war richtig klasse.
Ja.
Wir haben auch noch einen Schwertfisch gesehen. Ne? Der taucht da plötzlich auf, weiter auf dem Ozean. Und halt eben ganz viele Delfine, die dann eine ganze Zeit lang neben unserem Boot hergeschwommen sind und da aus dem Wasser gesprungen sind. Und da konnten wir wirklich super Blicke erhaschen. Und das war wirklich toll. Ne?
Ja.
Ja, das war super.
Mhm. Das war Samara.
Ja, ich erinnere mich noch, als ich zu dem Mann da im Resort oder in unserer Unterkunft gesagt hat, wir fahren weiter nach Santa Teresa. Mhm. Da meinte er auch nur, it's gonna be a bumpy road.
War auch so.
Ne? Was immer er damit meint mit bumpy road, das haben wir dann kurze Zeit später erfahren dürfen, denn die asphaltierte Straße, die bog dann nach links ab und der Weg nach Samara führte geradeaus in eine
Santa Teresa
in eine huppelige Piste, ne?
Also Vierradantrieb sollte man schon haben und ein Ersatzrad sollte man auch dabei haben, auf jeden Fall.
Und
man fährt auch mal durch Wasser, ne? Also durch kleine Bäche oder ne, wo sich da so ein bisschen Wasser gestaut hat. Manchmal haben wir gedacht, kommen wir da durch? Aber es ging
vor allem,
eine tolle Fahrt.
Weißt du noch, das gab es auch irgendwann mal so einen heftigen Regenschauer. Ja. Also es hat wirklich richtig gegossen. Der Scheibenwischer lief auf Hochtouren und dann plötzlich war so ein Fluss vor uns.
Ja.
Und da sollten wir dann irgendwie durchfahren. Aber man konnte halt kaum was sehen. Und ich dachte, ich fahre jetzt nicht einfach durch so einen Fluss.
War auch kein Mensch weit und breit. Ne? Wir waren da ganz alleine.
Wo kann man denn da jetzt langfahren? Also es war jetzt auch nicht so richtig erkenntlich, ob man jetzt irgendwie, wie man da jetzt da durchkommen sollte. Und da bin ich dann schon ein bisschen langsamer durchgefahren und war harmlos alles. Ne? Also ich glaube, die würden da jetzt nicht einen durch so einen reißenden Fluss leiten. Aber klar, wenn es gerade so stark regnet und der Fluss so ein bisschen das Wasser ansteigt, dann sollte man zumindest mal so ein bisschen darauf achten, wie denn so die Tiefe des Wassers ist. Aber
war so ein bisschen Abenteuer, ne? Da lang zu fahren. Und hat ja auch alles geklappt.
Aber es gab tierisch viele Schlaglöcher und alles. Ne? Und dann kamen wir in Santa Teresa an unserem Hotel. Da hat er so ein schönes Hotel gehabt. Da habe ich gesehen, ein Platten. Ja, da ist uns gar nicht aufgefallen. Ich hatte wieder Erinnerungen an Namibia, wo unsere erste Tour direkt auch wir einen Platten hatten. Und der Reifen war aber auch hinüber, ne?
Ja.
Den haben wir dann reparieren lassen.
Für $4.50.
Ja.
Das war sehr günstig.
Und das ist also steht so im krassen Gegensatz zu den ganzen Waren, die man in Costa Rica kaufen kann. Also Waren sind relativ teuer, während Dienstleistungen überraschend und erschreckend günstig sind. Also der Mann, der hat da eine halbe Stunde lang unseren Reifen repariert und wieder aufgezogen und hat dann eben $4.50 bekommen. Wir haben ihm natürlich noch ein ordentliches Trinkgeld gegeben, weil das steht halt eben kein Verhältnis dazu. Also wenn ein Päckchen Reis $7 kostet und der gute Mann eine halbe Stunde für $4.50 arbeitet.
Ja, ne?
Aber wir hatten halt dann wieder funktionierende Reifen und das war auch die einzige Reifenpanne, die wir hatten und das war auch gut so.
Ja, Santa Teresa ist auch ein Surferort, wo ganz viele Aussteiger, zum Beispiel aus Israel, viele leben und auch ganz entspannte Pura-Vida-Atmosphäre herrscht und die Strände sind einfach toll. Ja. Ne? Also man hat da unheimlich schöne Sonnenuntergänge. Wir haben da echt tolle Fotos gemacht unter Palmen am Strand und waren auch surfen. Das hat total Spaß gemacht.
Genau, da haben wir nochmal uns bei so einer Surfschule nochmal eine Stunde gemietet.
In strömendem Regen?
Ja, am Anfang nicht, ne? Da sind wir mal raus und dann hat es plötzlich angefangen zu gießen.
Und zu gewittern.
Ja, ich fand es super, weil es ist total toll, wenn du im Wasser liegst auf dem Surfbrett und es regnet.
Es ist auch noch warm. Das war total angenehm.
Aber die Jungs fanden es nicht so toll. Matto, der nicht gesurft ist, der saß am Strand, es hat total gegossen und das war dann auch irgendwie nicht mehr witzig. Und dann sind wir dann auch
irgendwann die so auch Sachen echt gepackt. Angst, ne? Als es dann gewitterte, ja, das war auch so ein bisschen der Surflehrer, der war total entspannt. Ach, Bruder, wieder, bleib noch im Wasser. Und wir waren dann aber selbst so ein bisschen panisch, die Kinder am Strand, Angst vor dem Gewitter. Und mir war es dann irgendwann auch nicht mehr so ganz geheuer, bei Gewitter im Wasser zu sein. Ja, das war unsere Surfstunde.
Ja, aber das hat trotzdem Spaß gemacht und es hat auch wieder gut funktioniert, ne? Also da bist du ja auch gesurft, du standst ja auch recht schnell.
Ja.
Und also das ist schön, wenn man dann auch so schon erste Erfolge erzielt und schnell steht. Das macht natürlich dann noch
mehr
Spaß.
Ja, das hat da erstaunlich gut geklappt. Ja. Umso enttäuschter waren wir dann letztes Jahr auf unserer Route Atlantica, wo wir gemerkt haben, irgendwie komisch, im Atlantik klappt das nicht so wie im Pazifik in Costa Rica.
Keine Ahnung, aber ja, vielleicht, da hatten wir auch größere Bretter.
Ja.
Ne? Also das ist, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ne?
Total.
In Santa Teresa gibt es auch verschiedene Küstenabschnitte, da gibt es auch so felsige Küstenabschnitte, wo so Pools sind. Ne? Mhm. Da haben wir uns auch mal, ne? Ja. Mal so ein bisschen am Meer lang gewandert. Und dann gab es so kleine Pools, wo man sich so reinsetzen konnte. Ne? Und das, also da gibt es unterschiedliche Abschnitte, die auch ganz interessant sind.
Mhm.
Und wir haben einmal einen Ausflug in den Nachbarort gemacht, nach Montezuma.
Mhm.
Das ist irgendwie auch ganz beliebt. Das ist ein alter Hippie-Ort, wo viele so ihr Handwerks, wie nennt man das? Handcraft-made Sachen verkaufen.
Ja.
So selbstgebastelte Schmuckstücke und so.
Mhm.
Und da stand uns plötzlich so ein Typ entgegen vor uns, der ein I Love Köln-Shirt anhatte. Fand ich super.
Ja, haben wir natürlich gleich angesprochen.
In so einem Mini-Ort am anderen Ende der Welt und dann kommt da einer mit einem I Love Köln-Shirt an und dann haben wir ihn direkt angesprochen. Und er erzählt, dass sein Bruder in Köln leben würde.
Ich glaube, er selbst war noch nicht aber er hat ihm das Shirt mitgebracht.
Genau, und dann hat er es ausgerechnet an dem Tag getragen, wo wir vorbeigekommen sind. Ne? Also Sachen gibt's.
Ja.
Genau.
Und der Weg dahin nach Montezuma war auch schön.
Ja.
Ne? Also da waren zum Beispiel so ganz alte, ganz dicke Bäume, in denen weiß ich nicht wie viele tausende Tiere leben, Affen und alle möglichen anderen Tiere.
Das war der älteste Baum der Region. Ne?
Ja,
der war,
so war
den
das,
den kannst du gar nicht als Baum wahrnehmen, das sah aus wie so ein kleiner Wald. Ne?
Ja.
Aber es war alles ein Baum.
Mhm.
Und du konntest in diesen Baum auch reingehen.
Konntest reingehen, genau.
Quasi, ne? Weil
waren auch Fledermäuse, die da drin lebten und ganz viele Affen.
Völlig abgefahren, ne? Also, ja.
Das war auch für die Kinder toll, zu sehen. Ja.
Ja, und dann haben wir die Halbinsel Nicoya verlassen, um weiter südlich, in Richtung Süden zu fahren, zum Manuel Antonio Nationalpark. Und damit wir diese Halbinsel jetzt nicht wieder einmal auf dem Landweg verlassen, sind wir mit der Fähre gefahren von Parquera nach Punta Arenas. Kann man einfach zum Fähranleger fahren, sich ein Ticket holen, die fährt so alle 1-2 Stunden.
Mhm.
Die Fahrt dauert, glaube ich, auch so 1,5 Stunden.
Ja, nicht lange.
Dann sind wir unten auf die Fähre gefahren, dann rüber ans Festland, uns da oben hingesetzt, was getrunken.
Biberbande gespielt.
Genau. Und dann waren wir wieder am Festland, sind dann halt weitergefahren. Und zum Manuel Antonio, das ist so der bekannteste Nationalpark in Costa Rica.
Ja, der war auch toll.
Genau. Aber auf dem Weg dahin sind wir über den Rio Tacolles gefahren.
Oh ja.
Und über den
Da
hatte ich schon mal von gelesen, aber ich hatte gar nicht am Schirm, dass wir den auch tatsächlich überqueren werden. Aber als wir da waren, sahen wir schon durch Schilder, was da los ist.
Mhm. Im strömenden Regen sind wir dann über die Brücke gelaufen. Auch kein angenehmer Weg mit vielen Autos, sehr schmalem Bürgersteig, aber es hat sich gelohnt. Denn ein Blick von der Brücke hinunter haben wir, wie viel haben wir gezählt? 30?
Du hast ja gar nicht gesagt, was?
Ja,
Krokodile.
Sage ich jetzt.
Ja,
ich baue ein bisschen Spannung auf.
Oh, ich habe es verraten.
30 Krokodile. Andi hat es schon verraten. Haben wir da gesehen.
Genau. Da muss man also keine Mangroventour machen, um da so zwei Augen aus dem Wasser luken zu sehen, sondern da liegen die wirklich riesig groß am
fast
Fluss.
Fast übereinander, ne? Also sind so viele. Man konnte sie kaum zählen, ne?
Genau.
Das war schon sehr beeindruckend.
Da muss man allerdings aufpassen.
Krokodile auf einmal zu sehen.
Genau, weil da werden gerne die Autos aufgebrochen, weil die Leute, die Touristen, die halten dann voller Freude an und springen aus dem Auto, wollen schnell zu den Krokodilen, dann einen Blick erhaschen. Und da muss man dann nur einmal kurz das Auto öffnen und die ganzen Sachen klauen. Also das ist tatsächlich, da sollte man ein bisschen drauf achten. Oder aber, so haben wir das gemacht, bei einer Bar parken. Ne? Da ist unmittelbar davor, ist so rechts so eine Bar, da haben wir uns Batidos gekauft. Ne, haben kurz abgewartet, bis der Regenschauer nachlässt, was er nicht getan hat. Haben dann unsere Ponchos angezogen, sind dann trotzdem auf die Brücke. Aber da ist dann halt eben das Auto safe, weil da halt die Leute vom Batido-Stand stehen. Ne?
Und insgesamt muss man auch wirklich sagen, also wir hatten jetzt nirgends in Costa Rica das Gefühl, wir müssen jetzt verstärkt auf Sicherheit achten oder so. Ne? Also wir haben es wirklich als sehr sicheres Land, auch im Gegensatz zu anderen Ländern in der Region, wo es Reisewarnungen gibt und so weiter. Ne? Also haben wir schon als sehr, sehr sicher erlebt und waren jetzt nie in einer Situation, wo wir dachten, oh, jetzt ist irgendwie komisch oder brenzlig oder jetzt müssen wir hier besonders aufpassen als Touristen. Also wirklich alles im Rahmen.
Ja, absolut. Ja, dann waren wir bei Manuel Antonio. Das ist nicht nur der bekannteste, sondern auch einer der kleinsten Nationalparks. Auf ganz engem Raum gibt es da unheimlich viele Pflanzenarten, 350 Pflanzenarten und über 100 Säugetierarten, die es da gibt. Der besteht aus Dschungel, aber auch schönen Stränden, Palmwäldern, vorgelagerten Inseln. Und da hatten wir ein Hotel unmittelbar am Parkeingang. Und hatten dann für den nächsten Tag eine Tour gebucht, weil es macht tatsächlich Sinn, da eine Tour zu machen. Weil wenn man so da durchgeht, hat man nichts davon.
Man weiß nicht, wo man hingucken soll. Und Tourguides haben dann auch nochmal ganz gute Objektive, dass man die Tiere wirklich sehen kann und wissen auch, wo man hingucken soll.
Genau. Aber am Vorabend sind wir halt erstmal in diesem kleinen Ort da am Strand essen gegangen. Wir waren so ein bisschen enttäuscht, weil bisher hatten wir noch nicht das Nationaltier Costa Ricas schlechthin gesehen. Nämlich, wir hatten noch kein Faultier gesehen. Wir haben alle anderen Tiere oder rannten irgendwie rum, haben wir gesehen, aber noch kein einziges Faultier. Da haben wir immer Ausschau gehalten. Und dann sitzen wir beim Abendessen und blicken auf und
ein Faultier.
Ja.
Eine Mutter mit Baby am Bauch hängt.
Und zwar kamen die ganz entspannt, pura vida, die Stromleitung entlang gewatschelt und hingen da kopfüber an der Stromleitung und gingen einmal so über die Straße. Und
sind wir natürlich sofort aufgesprungen. Ja. Es bildete sich eine Menschentraube um uns. Ein Nahverkehrsbus hielt an und wir dachten, okay, der regt sich jetzt auf, weil wir mitten auf der Straße rumstehen. War aber nicht so. Er hielt an und zuckte sein Handy und machte auch ein paar Fotos und genoss den Anblick gemeinsam mit uns.
Ja.
Genauso wie die Gäste in dem Bus. Und ja, fuhr dann irgendwann gemächlich weiter, pura wieder. Und wir standen da noch ein bisschen, haben die Faultiermutter mit ihrem Jungen ein bisschen beobachtet. Und das war wirklich
Super.
Sehr außergewöhnlich, ne? Von so nahem und dann diese langsamen Bewegungen, diese Abenddämmerung, das war schon toll. Und wirklich aus nächster Nähe, die war ja 2 Meter über uns, ne? War echt schön.
Ja, dann haben wir im Hotel direkt, wie gesagt, neben dem Park übernachtet, am nächsten Morgen gefrühstückt und dann kam der Kellner an, so ein dunkelhäutiger Kellner und das irritiert uns so ein bisschen, weil auf seinem Namensschild stand Jürgen, also Jürgen geschrieben.
Damit man es auf Spanisch richtig
Jürgen
ausspricht.
Haben wir gefragt, der war so Anfang 20. Dann haben wir gefragt, das ist ja ein interessanter Vorname, wie es denn dazu gekommen sei. Und dann meinte er, dass sein Vater ein großer Jürgen Klinsmann-Fan ist.
Strahlte er aber das ganze Gesicht.
Großer Jürgen Klinsmann-Fan und deswegen.
Das war Jürgen.
Stell dir vor, der wäre völler Fan gewesen. Hätte hieß der Junge jetzt Rudi. Ja. Aber gut, Jürgen ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, und dann haben wir diese Führung gemacht und wie wir eben schon gesagt haben, macht es total Sinn, diese Führung zu machen und man darf diesen Nationalpark jetzt nicht irgendwie so als Riesenareal sehen, sondern es ist eher so, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es ist wie so ein Zoo am Sonntagnachmittag, also überall gab es so kleine Grüppchen, Führer mit so 3-4 Leuten und dann sind die halt so alle da durch diesen Park gegangen, ne? Das war da gab's halt Wege und dann standen halt alle paar Meter, stand so ein Grüppchen da. Und die hatten halt eben so ein Spektiv nennt sich das. Das ist so eine Art Fernrohr auf so einem Stativ. Und dadurch hat der immer so ein bisschen in den Wald geguckt und dann diese Tiere rangezoomt. die man gar nicht gesehen hat. Wir sind da lang gegangen, plötzlich blieb da stehen, der Guide, meinte, ach, guck mal da vorne, da ist irgendwas, da ist ein Frosch im Astloch. Und wir gucken hin, da, wo ist denn hier erstmal ein Astloch? Und dann hat der mit diesem Spektiv das so rangezoomt, dann gucken wir rein, dann sehen wir dann irgendwie so einen Baum in 20 Meter Entfernung, in 10 Meter Höhe ist ein Astloch und da liegt ein Frosch drin. Und den hat er dann rangezoomt und ja. Und ich glaube, wenn du ohne Guide gehen würdest, dann würdest du nichts erkennen. Nee, würdest du gar nicht. Und der hat uns da Tiere gezeigt, mini kleine Grashüpfer mit Neonfarben, so Insekten, ein Reh gab's, das haben wir auch tatsächlich ohne ihn, hätten wir es gesehen, das stand da, ne? Faultiere, mehrere hingen in den Bäumen, Kapuzineräffchen.
Waschbären liefen überall rum.
Die rannten am Strand und da muss man aufpassen, weil die klauen einem gerne deinen Rucksack oder die Affen auch. Ne? Die haben eine Affe hat zu unserer Frau ihr Sandwich geklaut.
Ja.
Das ist übrigens auch so. Also am Anfang, am Eingang des Parks werden die Rucksäcke kontrolliert, weil man darf Lebensmittel nur mitnehmen, die nicht in Plastik oder nicht in Alufolie verpackt sind. Ne? Weil das halt irgendwie, man darf da auch kein Plastik mit reinnehmen oder keine Chipstüten oder Getränkedosen sind verboten. Man darf Plastikflaschen mitnehmen, weil die kann man innen drin auch auffüllen an so Wasserstationen. Das fand ich ganz praktisch. Aber sonst darf man halt eben nichts mitnehmen, weil auch das ja zum Schutz der Tiere. Und wie gesagt, wir haben gesehen, wie schnell das geht, dass so ein Affe da Sachen klaut und dann mit seinem Sandwich dieser Frau abhaut. Ne? Mhm. Genau. Was wir noch gemacht haben, was man auch unbedingt machen soll, ist eine Canopy-Tour. Das haben wir dann auch in Manuel Antonio gemacht. Eine Canopy-Tour ist so eine Zipline-Tour, wo halt so Seile gespannt sind, die irgendwie so 300-400 Meter über den Dschungel ziehen und du hängst halt da dran und fährst halt da drüber. Total klasse, ne? Also das hat auch richtig Spaß gemacht. Dann gab es auch das Rappel, da ging so da wurdest du so 25 Meter senkrecht abgeseilt. Das habe ich noch mitgemacht. Und dann habe ich aber bei der Tarzan-Swing habe ich gekniffen. Das hast du gemacht, Jenny, ne?
Ja, unsere Jungs hatten leider vor den Ziplines Angst. Das war ihnen dann irgendwie doch nicht ganz geheuer, obwohl zu man hoch. Dann natürlich gesichert ist. Und das war ihnen zu hoch und das war ein bisschen schade. Deswegen mussten wir uns aufteilen. Also Andi hat die Zipline-Tour gemacht und dieses Rappell. Und ich habe mich dann auf die Tarzan-Schaukel gewagt. Man darf da keine Sekunde zögern, weil dann macht man es nicht mehr. Ist so ähnlich wie unser jüngerer Sohn hat mich neulich genötigt, vom 5-Meter-Brett zu springen. Da muss ich mich auch ziemlich überwinden. War schon etwas länger her, dass ich das letste Mal getan hatte. Und mit der Tarzan-Schaukel ist so ähnlich. Wie hoch war die?
Keine Ahnung, 15 Meter. Und dann musst du stehst also aus einer kleinen Plattform hoch. Und musst halt springen.
Ja.
Und dann fängt dich irgendwas Seil auf, wie so eine Art Bungee-Sprung und dann bist du aber...
Dann schaukelst du.
Und ich habe es nicht geschafft. Also ich war, erst wollte ich und dann haben die aber irgendwie noch gemeint, ja, warte noch ein paar Minuten, wir müssen hier noch irgendwas machen oder so, die Guides. Und dann war's okay, vorbei. Dann stand ich da oben an dieser Mini-Plattform, habe da runtergeguckt und dachte, okay, nee, warum? Du musst es nicht machen.
Und dann habe ich meine Chance gewittert und gedacht, jetzt oder nie. Und dann bin ich wie Tarzan geschaukelt.
Ja, das sah sehr cool aus. Das war lustig.
Genau. Ich habe mich allerdings auch nicht getraut. Du kannst dich dann fallen lassen und kopfüber schaukeln. Das habe ich auch nicht gemacht.
Ja gut, kopfüber muss er.
Das war mir dann irgendwie auch
zu heftig. Ja, Manuel Antonio, das war so auch einer der touristischsten Orte.
Gibt aber, überall so Stände, ne, wo man so Tukan-Pfeifen kaufen kann und weiß ich nicht was alles. Aber trotzdem ganz nett.
Also auch wieder total entspannt. Und also es war jetzt nirgendwo so... Wie gesagt, kann sein, es liegt halt eben an der Nebensaison, aber es war wirklich nirgendwo überlaufen und und selbst dieser Ort, der also so ein Hotspot ist, war absolut entspannt. Ne?
Das Hotel war auch schön, also wir hatten da so einen kleinen Balkon und da trat man raus und war wirklich mitten im Dschungel und überall Affen auf den Bäumen und dann konnte man so einen kleinen Weg zum Strand gehen. Und da waren auch überall so kleine Äffchen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ne? Überall in den Bäumen.
Affen.
Das war auch toll, da einfach lang zu laufen, ne, und die Tiere zu beobachten. War echt schön.
Ja, die nächste und quasi fast vorletzte Station war der Corcovado Nationalpark. Der wurde uns empfohlen, weil es dort so landschaftlich so toll sein soll. Das ist, der Park liegt auf der Osa-Halbinsel, ganz im Süden des Landes.
Fast schon in Panama.
Ja, genau. Und es ist einer der besterhaltenen Regenwälder, also ganz dichter Regenwald, unberührte Natur. Und das merkst du auch, wenn du nämlich irgendwann auf diese Osa-Halbinsel fährst. dann verlässt du so ein bisschen die Zivilisation. Also da wurde es dann sehr einsam und ne, und wir sind gefahren und bis nach Puerto Jiménez. Das war sozusagen unsere Basisstation da. Da hatten wir so ein kleines Hotel direkt am Meer. Mhm. Und Puerto Jiménez war früher eigentlich ist eine Holzfällerstadt. Ne? Mhm. Und das hat auch so ein bisschen so einen Wildwest-Charme gehabt, fand ich. Ne? Das waren so
leicht auch, trostlos.
Ja, so nicht asphaltierte Straßen, so kleine Gebäude. Die Leute sahen sehr urig aus. Ne? Mhm. Das mausert sich aber so ein bisschen, weil es jetzt gerade so ein bisschen im Kommen ist, dieser Corcovado-Nationalpark, dass da halt auch so ein paar Touranbieter hinziehen, dass es so ein bisschen touristischer wird. Aber ich glaube, wir haben ein, zwei Touristen da gesehen im Ort. Ne? Mhm. Sonst also,
da war echt wenig los, ne? Ja.
Und außerhalb von Puerto Jiménez gibt es halt ganz tolle Strände. Also ne, da haben wir dann irgendwie alle Playa Zapote, Playa Colorado, Tamales. Die gab es da, wo wir wirklich komplett alleine waren. Und palmgesäumte Sandstrände, wirklich ein Traum.
Ja.
Durch den Corcovado-Nationalpark, da kann man so Tracks machen, Wanderungen, mehrtägige Wanderungen. Was wir nicht gemacht haben, mit Guide. Weil das ist schon so ein bisschen advanced und das haben wir uns gesagt, das muss mit Kindern nicht sein, weil du tatsächlich
man muss durch Flüsse warten, wo eventuell auch mal ein Krokodil auftauchen könnte.
Genau, es gibt sehr viele giftige Schlangen im Corcovado-Park und es ist natürlich auch körperlich anstrengend, dadurch so einen Dschungel zu wandern, ne? Ja, und auch für mehrere Tage. Das ist
muss nicht zugetraut.
Ein totaler Hammer sein. Ja. Und wir haben auch da wirklich viele tolle Geschichten gehört, aber mit so kleineren oder jüngeren Kindern macht das einfach keinen Sinn. Wir haben uns dazu entschieden, den Park quasi zu umrunden und von außen anzufahren. Und der endet auch an einer sehr schönen Küstenstrecke. Und wir sind dann mit dem Wagen dahin gefahren. Und zwar zur Playa Karate hieß die. Und da fing quasi der Corcovado-Nationalpark am Meer an. Das waren 40 Kilometer. Durch den Dschungel auf einer Piste.
Die wir 2 Stunden gebraucht haben.
Ja, aber kam mir nicht so vor, oder?
Nee, wir haben auch ständig angehalten, Fotos gemacht, weil das so toll aussah und so schön war.
Sind wir 2 Stunden hingefahren, kam dann irgendwann an, da gibt's so eine Lagune und dann gab's so 2, 3 Pensionen und dann eine Landebahn. Und dahinter, fing halt dann der Park an. Und dann war ein unheimlich breiter, schwarzer Sandstrand, nur Palmen. Und dann sind wir da einfach den Strand entlang gewandert und haben es irgendwo dann mal niedergelassen. Und hab mal versucht, so ein bisschen in den Dschungel reinzugehen, aber es war gar nicht möglich, weil das war wie so eine Wand. Also du gehst also 2, 3 Meter und irgendwann geht's halt einfach nicht weiter, ne? Und
ins Meer reingehen konnte man auch nicht so richtig. Also wir sind so ein bisschen, zumindest die Jungs und ich, mit den Beinen reingegangen, aber die Strömung war da so heftig, dass man wirklich aufpassen musste, dass man nicht von Steinen getroffen wurde in der Brandung. Und also schwimmen geht da nicht. Ne? Man kann so ein bisschen reingehen, um sich abzukühlen mit den Beinen und eher so das Panorama genießen, am Strand langlaufen. Und das ist wirklich schön da.
Also ein bisschen die Wellen so ein bisschen mitnehmen. Aber die waren, also wie gesagt, richtig.
War schon heftig. Ne?
Da musst du schon ein bisschen aufpassen. Aber man kann ein bisschen planschen, geht schon. Ja. Und wenn man weitergeht am Strand, dann kommt man zur Rangerstation La Serena. Und von da aus starten dann zum Beispiel die Tracks von Strandrichtung halt rein in den Corcovado-Nationalpark. Da waren wir in Puerto Jiménez. Da gab es auch das Soda Marbella, weißt du noch? Das war ganz lecker. Das war direkt am Hafen.
Das war schön, da waren wir mehrmals.
Ja, und da haben wir dann irgendwie, da gab es Fisch und also war wirklich sehr lecker und günstig.
Und super günstig, ne?
Und das war wirklich eine sehr urige...
Ja, der Ort war irgendwie urig.
Der war gut, ne?
Ja.
Ja. Con mucho gusto hatten sie viel Spaß gehabt. Ja, und das war dann eigentlich schon unsere letzte Station am Pazifik, denn es wurde Zeit, zurück nach San Jose zu fahren.
Mit noch einer Station auf dem Weg. In den Bergen. Bei 12 Grad? Nee, noch kälter, ne?
Ja, wir sind irgendwann die Pazifikstraße wieder zurückgefahren, mussten dann irgendwann abbiegen nach rechts und von da an wurde es dann rapide kühler. Und immer nebliger, ne? Und es ging immer höher. Und wir sind dann ein ganzes Stück die Interamerikaner oder Panamerikaner gefahren. Und die führt irgendwann so über so Gebirgsketten so oben durchs Gebirge. Und man sah, irgendwann war es so neblig, dass man irgendwie links und rechts überhaupt gar nichts mehr sah. Ne? Mhm. Das war ganz urig. Und dann war es wie viel Grad? Na, 12 oder so. Ne?
Ja, es war echt kalt. Also wir haben richtig gefroren und sind dann irgendwann von dieser Küstenstraße abgefahren, wieder ins Tal runter. Und das war echt eine abenteuerliche Strecke, ne? Also mit Nebel, ganz vielen Kurven sind wir da irgendwann angekommen. Und wie hieß der Ort nochmal?
San Gerardo de Dotta.
Ja, genau. Und das war wie so ein, wie kann man das beschreiben, ne? Also da war nichts, mitten im Nichts, so eine Art Hostel mit eigenen Holzhütten. Und
um so ein Fischteich herum.
Genau,
ne?
So ein Forellenteich oder was das war, mit nettem Restaurant. Und da hatten wir diese Holzhütte für uns, wo sogar nachts noch Wärmflaschen für uns in die Betten gelegt worden
waren.
Ja, wir
kamen in die, nach dem Abendessen in unsere Hütte oder in unser Zimmer und dann lagen dann überall so Wärmflaschen schon im Bett.
Ja, es war total kalt. Wir mussten um 4 Uhr morgens aufstehen, um unseren Flieger noch zu kriegen in San Jose. Und da haben wir nochmal so eine letzte Wanderung gemacht an dem Tag
auch vorher. Wieder so, ne, das war auch wieder so, ging so in Richtung Nebelwald, ne? Und da sollte es auch wie ganz viele Vögel geben, haben wir aber nicht gesehen. Da gibt es auch diesen, wie heißt der Vogel, Tikal? Das ist ja,
den haben wir aber nicht gesehen.
Der sollte da in der Gegend sein, aber ja, haben wir nicht gesehen, aber trotzdem war es nochmal eine schöne Wanderung auch so durch den Wald.
Ja, dieser ganze Ort war irgendwie so besonders, ne, da in diesem nebligen Tal mit diesen Holzhütten, das hatte irgendwie nochmal einen ganz besonderen Charme.
Da hätten wir eigentlich nochmal einen Tag länger bleiben können, aber eigentlich war es so rein praktisch gesehen der Ort, um irgendwie die Rückfahrt vom Pazifik nach San Jose so irgendwie so in der Mitte so ein bisschen zu unterbrechen und dann noch einen Zwischenstopp einzulegen.
Ja.
Denn es waren nochmal so 2,5 Stunden von San Gerardo nach San Jose.
Den Stau nicht eingerichtet.
Genau, und wir sind extra früh morgens losgefahren im Dunkeln, weil irgendwie mittags der Flieger ging und wir sind ganz, ganz früh morgens losgefahren. Wir hatten extra im Hotel auch gefragt, wie lange braucht ihr dafür? Ja, 2 Stunden sollte locker reichen.
Dann haben wir sogar noch einen Puffer eingeplant und den haben wir auch komplett aufgebraucht, denn als wir dann in San Jose ankamen, standen wir mitten im Mega-Stau. Alltäglichen Berufsverkehr, Superstau, und dann waren auch noch ein paar Unfälle passiert.
Ja, stimmt.
Und da haben wir wirklich gedacht, scheiße, wir verpassen den Flug.
Das macht dann richtig Spaß, wenn man weiß, man muss jetzt irgendwie den Wagen noch abgeben, dann von der Mietwagenstation sich mit dem Shuttle zum Flughafen bringen zu lassen, einzuchecken und alles, und du stehst irgendwo 10 Kilometer.
Vor noch zurück.
Ja, vor dem Flughafen.
Aufs Klo mussten wir dann auch irgendwann, dann standen wir da. Das war also wirklich schlimm. Wir haben es geschafft.
Ja, wir haben es geschafft.
Um es mal vorwegzunehmen. Aber sogar am Ende dann sogar noch locker, ne? Also wir haben dann nicht mehr getankt, dafür noch extra Geld bezahlt, weil wir das Auto ungetankt abgegeben haben. Und dann ging das aber am Ende doch schnell, ne? Der Shuttle, das war dann irgendwie nur 2 Minuten zum Flughafen.
Ja, das
war keine Schlange, und dann saßen wir da doch noch rum und haben gewartet, ne?
Ja.
Aber da haben wir wirklich geschwitzt. Also das war sehr unangenehm.
Ja.
Damit hatten wir nicht gerechnet.
Genau. Dann haben sich die Jungs am Flughafen wieder noch von ihrem Taschengeld ein kleines Stoffschautier gekauft. Und
wir haben uns noch ein paar Kaffee, Schoko, Souvenir Mitbringsel gekauft.
Ja. Und dann ging es wieder zurück über Panama, wie wir gesagt haben.
Über Panama und Madrid.
Genau.
Ja.
Aber wie gesagt, insgesamt eine klasse Reise. Also die Jungs, wenn man heute nochmal fragen, wo habt ihr denn Lust, nochmal in den Ferien hinzufahren, dann kommt direkt als erstes Costa Rica, weil die eigentlich da voll auf ihre Kosten gekommen sind, weil eben diese Tiere so nahbar sind und man die toll beobachten kann, diese tollen Strände. Und wie gesagt, die Regenzeit hat überhaupt nichts ausgemacht. Wir hatten uns vorher noch mit guten Regenjacken und Ponchos ausgestattet. Und die braucht man auch. Wenn man da gut ausgestattet ist, dann geht das auch alles.
Mhm.
Wir hatten Wanderschuhe dabei. Wenn man durch die Nebelwälder gemacht ist, das ist wirklich ganz wichtig, weil es dann halt auch permanent feucht ist, dass man da halt eine gute Ausrüstung hat.
Ja.
Und genau, die hohe Luftfeuchtigkeit in den Bergen wollte ich noch erwähnen. So, weil da hatten wir tatsächlich Probleme, in den ersten Stationen unsere Sachen trocken zu kriegen. Und haben dann am Pazifik erstmal gewaschen, um die richtig wieder sauber und trocken zu kriegen. Weil da ist die Luftfeuchtigkeit so hoch, das ist immer so ein bisschen trocken. Klamm alles. Ne?
Ja.
Aber eine tolle Reise, absolut zu empfehlen.
Und ein tolles Land auch, um mit Kindern zu reisen.
Genau. Und wenn man so ein bisschen improvisiert und ein bisschen recherchiert, dann kann man es auch schaffen, das Ganze zu einem erträglichen Preis hinzukriegen. Ne? Also leider sind halt viele Touren relativ teuer. Aber wenn man die Sodas kombiniert, wenn man sich einen Mietwagen mietet und da ein bisschen die Preise vergleicht, wenn man die Unterkünfte vergleicht, dann kann man da schon in Relation relativ günstig unterwegs sein. Denn das Land lohnt sich absolut.
Ja.
Also ein Knaller. Tolle Reise.
Ja.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich wie immer auf unserem Blog www.travelisto.net nachschauen und da zu jeder Station gibt es einen Artikel mit Bildern, es gibt ein Video. Ja, könnt da gerne mal reinschauen.
Die Route haben wir da nochmal beschrieben und so ein A-Z-Artikel, wo wir nochmal alles zusammengefasst genau. haben. Also da findet ihr ganz viel.
Genau, da könnt ihr auch mit den Kommentaren mitdiskutieren oder wenn ihr Fragen habt oder selber schon mal in Costa Rica wart, da mal einen Kommentar hinterlassen, würde es interessieren. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Podcast, der nächsten Folge. Wir lassen uns wie immer überraschen, wo es hingeht. Wir wissen es auch noch nicht, aber wir haben noch einige Ziele in petto, von denen wir berichten können. Ja. Seid gespannt.
Pura vida.
Pura vida.
Tschüss.
Ciao.